Grüß Gott und herzlich willkommen hier bei Radio Horeb und Radio Maria, sagt Ihnen Marion Kuhl. Monika oder das Geheimnis der Fürbitte, das ist heute unser Thema. Heute ist der Gedenktag der heiligen Monika, der Mutter des heiligen Augustinus. Aus seinem Buch Die Bekenntnisse wissen wir einiges über ihr Leben. Sie hat 332 bis 387 gelebt. Und als Christin machte sie sich Sorgen um ihren Sohn Augustinus, der andere Wege ging. Ein Bischof tröstete sie mit den Worten, die schon berühmt geworden sind mittlerweile: Es ist nicht möglich, dass ein Sohn so vieler Tränen verloren geht. Sicherlich ist es zu einem großen Teil ihres Gebets zu verdanken, des Gebets der heiligen Monika, dass ihr Sohn Augustinus den Weg zum Glauben fand und schließlich Priester, Bischof und mittlerweile Kirchenlehrer geworden ist. Oft erfahren wir in den Gebetsanliegen bei Radio Horeb, wie viele Mütter sich Sorgen um ihre Kinder machen und für sie beten. Heute werden wir anhand der heiligen Monika sehen, wie viel das inständige Gebet der Fürbitte für andere Menschen vermag, auch wenn wir manchmal scheinbar lange auf eine Erhörung warten müssen. Eingeladen zu dieser Sendung haben wir Pater Stefan Frank aus dem Kloster Waghäusel von den Brüdern vom gemeinsamen Leben, also einer Gemeinschaft, die sich an der Regel des heiligen Augustinus orientiert und daher auch gut Augustinus und die heilige Monika kennt. Grüß Gott, Pater Stefan.
Grüß Gott, Frau Marion Kuhl und liebe Zuhörer.
Freue mich, dass Sie bereit waren, heute bei dieser Sendung mitzumachen und freue mich jetzt auf Ihren Vortrag.
Ja, gut. Zuerst mal danke für die Einladung, für den Gruß und allen zuerst mal Grüß Gott und einen Namenstagsgruß für alle, die diesen Namen tragen dürfen oder Geburtstag feiern. Ich bin eingeladen, etwas über Sie zu sagen, auch von ihr zu erzählen. Und Sie haben schon gesagt, dass das, was wir von der heiligen Mutter Monika wissen, von ihrem Sohn Augustinus wissen, von den Bekenntnissen. Da ist das 9. Buch, da heißt es die Bekehrung des Augustinus und Monikas Tod und dann ein eigenes kleines Büchlein, das Buch Monika. Ich habe mich auch versucht, da drin zu blättern, aber erlauben Sie mir auch einfach noch ein paar andere Gedanken später Ihres Lebens aufzuzählen, vielleicht für die, die noch nicht die Bekenntnisse Augustinus ganz von vorne bis hinten gelesen haben. Ob ich das Augustinus gut kenne, weiß nicht, aber auf jeden Fall liebe ich ihn und seine Mutter Monika. Wenn man selber eine gute, fromme Mama hat, ist es kein Problem. Und das flammende Herz des Augustinus, das ist ein Symbol, was jeden Menschen anspricht. Denn jeder hat ein Herz, das unruhig ist. Und wir hören heute vom Geheimnis der Fürbitte. Wir kennen das Wort aus der Schrift: Viel vermag das Gebet eines Gerechten. Schauen wir auf die Mutter Monika. Wie gesagt, einige Gedanken später auch aus dem übrigen Buch der Bekenntnis Augustinus, bevor wir dann selber auf das Buch Monika selber zu sprechen kommen. Zuerst von einem Traum Monikas. Da sagt Augustinus: Sie weinte mehr, als Mütter ein totes Kind beweinen. Gibt es etwas Schwierigeres, als wenn ein Kind stirbt und die Mama es beweinen muss? Und Augustinus sagt: Die hat mehr über mich geweint und um mich geweint, als wenn ich tot gewesen wäre. Sie hat einmal ein Gesicht, einen Traum. Da sah sie sich auf einem hölzernen Holzscheit stehen und ein strahlender, froher, sie anlächelnder Jüngling kam auf sie zu, während sie trauerte und vor Gram ganz gebrochen war. Ich fragte sie, sagt Augustinus, warum sie weine. Sie erwiderte: Sie beklage meinen Untergang. Und dann sagte er, sie solle genau hinsehen und aufmerken, dort, wo sie sei, sei auch ich. Und als ich aufmerkte, sah ich, dass ich neben ihm auf dem gleichen Holzscheit stand. Wieso das? Weil dein Ohr an ihrem Herzen lag, sagt Augustinus. O du guter, allmächtiger Gott, der über jeden von uns wacht, als kümmertest du dich um ihn ganz allein oder um alle so wie um jeden. Sie beklagte also in einem Traum, sah den Untergang ihres Sohnes und jetzt diese Vision, dieser Traum, ein lächelnder, strahlender Junior kommt auf sie zu. Und wie hat sie dann diesen Traum gedeutet? Da wurde ihr gesagt: Wo er ist, wirst auch du sein. So hat es Augustinus verstanden, aber die Mutter Monika hat einen schärferen Sinn und sie hat den Traum richtig verstanden. Wo ich bin, dort wird auch dieser Jüngling sein. Wir kennen diesen Spruch aus der Bibel, wo Jesus sagt: Wo ich bin, dort wird auch mein Diener sein. Und sie hat sich gekrämt, er war glücklich, er kommt auf sie zu und das war ein Hinweis im Traum, dass sie diesen Sohn retten wird, dass sie beide am gleichen Ort glücklich sein werden. Und Monika hat diesen Traum recht verstanden, wenn sie auch noch 9 bis 10 Jahre noch weinen und flehen und büßen musste um die Erfüllung, die war um die Erfüllung dieses Traumes, aber sie hat ihn ganz tief im Herzen bewahrt. Und jetzt kommt dieses prophetische Wort, was Sie schon einmal erzählt haben von diesem Bischof. Ich will es auch einmal wörtlich vortragen, um unseren Ordensvater selber zu hören. Eine andere Antwort gabst du mir durch deinen Diener, einen Bischof, der im Schoß der Kirche aufgewachsen und wohlbewandert war in deinen heiligen Büchern. Als meine Mutter ihn bat, er möge mir ein Gespräch gewähren, meine Irrtümer widerlegen, mich vom Bösen abbringen und das Gute lehren. Denn das tat sie, wenn sie jemand geeignet fand, weigerte er sich aber mit einer Klugheit, die ich erst später begriff. Das heißt, der Bischof hat sich geweigert, mit ihrem Sohn darüber zu sprechen, zu diskutieren, obwohl sie ihn ganz dringend darum bat. Er sagte ihr, ich sei vorerst unbelehrbar und überheblich aufgrund des ungewohnt Neuen in der betreffenden Häresie. Denn er sagte, auch er war in dieser Häresie bei den Manichäern tief verhaftet. Und er hatte all diese Bücher der Manichäer gelesen. Und seine Mama hat ihm das auch nicht verwehren können. Er hat es gelesen. Und was sagte dieser Bischof dann zu der Mutter Monika? Lass ihn dabei, sagte er. Bete nur für ihn zum Herrn. Beim Weiterlesen wird er selbst den ganzen Irrtum und die Gottlosigkeit dieser Lehre entdecken. Denn er hat nämlich die Antwort gegeben, die er selber erfahren hat. Durch das viele Lesen, Studieren und Suchen nach der Wahrheit hat er gemerkt, diese Lehre der Manichäer ist ein Irrtum. Und er hat die Bücher weggelegt und hat sie abgewandt. Und so hat er diese Mutter Monika getröstet. Er hat ihr nicht zugesagt, ich diskutiere mit ihm, sondern lass ihn, bete für ihn. Die Wahrheit wird ihn freimachen, hat einmal Jesus gesagt. Und er wird dann die Bücher weglegen und diese manichäische Lehre als ihr Lehre entlarven. Und dann hat er, weil sie keine Ruhe gegeben hat, dass er doch noch mit ihm diskutieren soll, gesagt, lass mich jetzt gleichsam ein bisschen Ungeduld wecken, das aus unserer Erfahrung, wenn jemand allzu bedrohend und immer wieder uns betrübt und sagt, gib doch nach und hilf mir doch, lass mich jetzt. So wahr du lebst, unmöglich kann ein Sohn so vieler Tränen verloren sein. In ihren Gesprächen mit mir, sagt Augustinus, hat meine Mutter oft mir wiederholt, sie hätte diese Worte so empfunden, als wäre sie eine Stimme vom Himmel. Dann hat sie Ruhe gegeben und hat ihren Sohn lesen, studieren lassen. Und wir wissen dann, wie sich das alles geändert hat. Jetzt kommt eine andere Überschrift, der Widerstand Monikas. Augustinus entschließt sich, Karthago zu verlassen und in die große Weltstadt Rom zu gehen, weil die Studenten dort scheinbar besser wären. Und sie konnte sich ganz menschlich einfach nicht von ihm trennen. Monika beklagte diesen Weggang sehr, hat ihn fast nicht ausgehalten und hat ihn ans Meer begleitet. Sie wollte ihn entweder festhalten und zurückbringen oder mit ihm abreisen. Und jetzt kommt das ganz schlitzäugig des Augustinus. Er sagt, ich log meine Mutter. Und welcher Mutter? Und ich entkam. Du hast ihm das verziehen, damit der Tränenstrom der mütterlichen Augen versiege, der vor deinen Blicken täglich die Erde benetzte. Da sie nämlich sich weigerte, ohne mich heimzukehren, hat Augustinus sie überredet, in einer frommen Kapelle des Zyprian von Karthago in dieser Nacht zu beten. Dort wurden die Reliquien von ihm verehrt. Und er hat sie gleichsam zur Kapelle gebracht, die soll dort die ganze Nacht beten. Und er hat sich heimlich davon geschlichen. Und das hat er nämlich später auch bereut. Hier schreibt er, sie blieb zurück, betend und weinend. Was verlangte sie von dir unter Tränen so viel, mein Gott, als dass du mir nicht erlaubtest, mich einzuschiffen? Du aber erhörtest in einem tiefen Ratschluss den Kern ihrer Bitte, nämlich dass sie sich bekehre, und übergingst aber das Flehen der Stunde, um aus mir den zu machen, den sie alle Zeit erbat. Und am nächsten Morgen war Augustinus abgefahren und sie hat es erkannt, dass sie angelogen, betrogen wurde und hat noch tiefere Schmerzensflehen und Bitten vor Gott gebracht. Und Augustinus hat dann gesagt, mit der Zuchtrute der Schmerzen hat sie Gott bestraft, das heißt, sie musste die Schmerzen des Abschieds aushalten, bis sie später erkannte, dass das notwendig war, um nach Rom, nach Mailand zu gehen, um dort die Bekehrung zu finden. Also er hat gesagt, den Kern ihrer Bitte, der Bekehrung, den hat er erfüllt, aber nicht, dass er zu Hause bleibt oder sie mitnimmt. Und so musste sie alleine zurückbleiben. Jetzt ein anderer Aspekt, wo es heißt, Augustinus war einmal ganz schwer krank. Er kommt dem Tode nahe. Jetzt hören wir vom Einsatz der Mutter Monika im Gebet. Denn man muss sich vorstellen, er war Taufbewerber. Und Augustinus sagt, ich ging dem Tod zu, hatte eine körperliche Krankheit, das Fieber stieg und ich war dem Tode nahe. Du aber überall zugegen, erhörtest sie dort, Mutter Monika, wo sie war und erbarmtest dich meiner dort, wo ich war, sodass ich die Gesundheit des Leibes wiedergewann, aber jetzt immer noch krank an meinem lästerlichen Herzen. Das heißt, das Gebet der Mutter Monika hat ihn gleichsam gesund gemacht, aber Augustinus sagt, ich blieb aber immer noch krank an meinem lästerlichen Herzen, weil dieses Herz noch nicht bekehrt war. So viele Gebete. Wohin wären so viele Gebete gegangen? Zahllose, ununterbrochene. Sagt er, Herr, das Herz dieser keuschen, nüchternen Witwe konntest du nicht verschmähen. Und es kommt ein Wesenszug der Mutter Monika, auch ihre Frömmigkeit, nicht nur ihr Tränen. Jetzt sagt Augustinus, du hast diese Witwe ihre Gebete nicht verschmäht. Deinen Heiligen war, das heißt den Christen, war sie gefällig und sie bediente keinen Tag vergehen, sie ließ keinen Tag vergehen, ohne auch ihre Gaben, Gebete und Opfergaben zum Altar zu bringen. Zweimal am Tag, morgens und abends, besuchte sie deine Kirche, nicht zu Klatsch und Altweiberschwatz, sondern um dein Predigtwort zu hören und von dir in ihren Gebeten erhört zu werden. Konntest du die Tränen einer solchen Frau, die nicht Gold und Silber, nicht Schwankendes und Vergängliches von dir erbat, sondern das Seelenheil ihres Sohnes, konntest du, der du sie so geschaffen hast, verachten und ihr deine Hilfe versagen? Gewiss nicht, Herr. Du warst dir im Gegenteil nahe und hast dich aber an die Ordnung gehalten, die du bestimmt hast, dass sie eben noch lange beten musste, bis sie ganz erhört worden ist. Also man spürt, sie war wirklich fromm, sie ging täglich zweimal zur Kirche, hat die Predigten gehört und hat ihren Sohn im Herzen mitgetragen und hatte den langen Atem der Witwe, wie wir sie im Evangelium kennen. Jetzt kommt ein nächster noch kurzer Abschnitt von der nächsten Musik. Ambrosius in Mailand, Monika fügt sich und Augustinus geht nach Mailand. Schon war meine Mutter zu mir gestoßen, stark in ihrer Frömmigkeit. Über Länder und Meere ist sie gewollt. Also Augustinus war dann in Rom, in Mailand, und die Mutter Monika ist ihm nachgegangen. Da, wo ich bin, wird auch mein Diener sein. Und jetzt sagt er eine wunderbare Anekdote. Sie ist über das Meer gefahren mit dem Schiff, und da hat sie Gleiches erlebt wie Paulus. Das Schiff ist fast gekentert, ein Sturm war da. Was hat sie gemacht? Normalerweise mussten die Matrosen, die Fährleute, also die Pilger, die Begleiter, ermutigen, Ruhe zu bewahren und vertrauen, dass es gut wird. Und sie hat in einer Vision, in einer Schau gesehen, dass alles gut wird. Und sie hat in diesem Schiff die Matrosen beruhigt und hat gesagt, ihr kommt ganz sicher ans Ziel. Da hat sie also auch die Seeleute beruhigt und hat das Gleiche getan wie bei den Seeleuten, bei Jona und beim heiligen Paulus. Und er hat ihr dann eröffnet, dass er sich bekehrt hat, aber dass er immer noch manichäer geblieben ist. Und jetzt kommt diese Stelle, wo Augustinus dann sagt, ich war gleichsam wie ein toter Jüngling und meine Mutter hat mich zu Grabe getragen. Das ist auch das Tagesevangelium vom heutigen Fest. Und ihr gebeten bitte. Und dann kommt Jesus, hält die Bahre an und sagt, Jüngling, ich sage dir, steh auf. Und der Jüngling von Naim steht auf und wird der Mutter zurückgeben. Und dieses Bild benutzt Augustinus, ich war gleichsam tot. Ich wurde zur Beerdigung gefahren und war der Sohn einer Witwe, wo der Mann gestorben war. Und dann gebietet der Herr Einhalt, er darf aufstehen und sich bekehren und wird der Mutter wiedergegeben. Dieses Bild benutzt Augustinus, um anzuzeigen, wie sein Zustand war und was seine Mama für ihn getan hat.
Heute geht es hier bei Radio Horeb und Radio Maria um die heilige Monika oder das Geheimnis der Fürbitte, so haben wir diese Sendung genannt. Heute am Gedenktag dieser großen Heiligen. Pater Stefan Frank aus dem Kloster Waghäusel ist bei uns zu Gast. Wir fahren fort im Vortrag.
Ja, liebe Zuhörer von Radio Horeb, machen wir weiter. Eine Ordensschwester hat mir einmal gesagt, Gott ist immer am Fügen. Er fügt alles so wunderbar. Jetzt hören wir etwas von der Fügsamkeit dieser großen Fürbitterin. Nämlich, sie war jetzt mit ihrem Sohn zusammen und jetzt berichtet Augustinus, dass sie etwas getan hat, was damals üblich war. Man hat Speise, Getränke genommen und hat sie auf die Gräber gebracht, hat dort gebetet und hat dort gleichsam Totenmäler gehalten. Von Grab zu Grab gegangen, einen Schluck Wein getrunken, gesprochen, ein bisschen gebetet. Und das hat ein bisschen an die Totengräber der Heiden erinnert. Und der Bischof Ambrosius hat das strikt verboten, weil das in die Richtung eines heidnischen Brauches ging. Und sie kommt mit den Speisegaben zum Friedhof, will dort beten und der Türhüter sagt, der Bischof Ambrosius hat das verboten. Und jetzt sagt Augustinus, dass er selbst erstaunt war, mit welcher Leichtigkeit, mit der sie Liebe eine eigene Gepflogenheit aufgab, als sich zur Richterin über das Verbot des Bischofs aufzuhören. Das heißt, sie hat sofort gehorcht, hat die Fügung des Bischofs angenommen, sich auch nicht alles gleich ganz verstanden. Und dann hat sie einfach diese Gaben, die sie sonst mitgebracht hat, den Armen gegeben als Almosen. Dann sagt Augustinus, sie hat sofort gehorcht. Er fügt aber auch in Klammer hinzu, weil es Ambrosius war, denn sie hing an seinen Lippen, wie dann später ihr Sohn Augustinus, weil sie ihn wirklich wie ein Engel verehrt hat. Und dann schreibt er auch, um meines Heiles willen war sie dem Ambrosius so zugetan. Wenn Ambrosius mich sah, brach er oft in ihr Lob aus, beglückwünschte mich, eine solche Mutter zu haben. Das kommt Augustinus, ohne freilich zu ahnen, welchen Sohn sie an ihm besaß. Einen, der an allem zweifelte und es für unmöglich hielt, den Weg des Lebens zu finden. Bei Gott ist nichts unmöglich. Die Monika hat geglaubt, vertraut, dass er sich bekehrt. Und er sagt hier, es schien mir unmöglich, den Weg des Lebens zu finden. Und dann auch noch eine wichtige Episode, wo der Monika hat gedacht, wenn er einmal heiratet, kirchlich heiratet, dann wird er sich auch taufen lassen, dann wird er nur eine Frau haben, er wird sich bekehren und die Frau wird ihm helfen, den Weg des Glaubens zu finden. Und sie hat sich gleichsam eingebildet und hat schon ein junges Mädchen ausgedacht gehabt, die er hätte heiraten können oder sollen. Sie hat aber keine Vision von Gott, nur den Wunsch gehabt. Und dann sagt Augustinus, sie hat weiter gedrängt, um das Mädchen wurde gefreit und da es auch gefiel. Ihm aber 2 Jahre zum heiratsfähigen Alter noch fehlte, hat man gewartet, weil Gott das nicht für ihn vorgesehen hat. Also eine ganz menschliche Qualität, dass sie gedacht hat, wenn er heiratet und einmal gut verheiratet ist, dann wird die Sache besser werden. Aber dafür war er nicht berufen. Jetzt kommt die Entscheidungskrise, wo es heißt, nimm und lies, wo er sich bekehrt, wo dann Augustinus mit Freude ihr erzählt, dass er sich bekehrt hat und dass er sich hat taufen lassen. Da heißt es, wir erzählten ihr, wie alles sich zutrug. Sie jubelt und triumphiert und sie pries dich, der du mächtig bist, über all unsere Bitten und unser Verstehen hinaus. Denn sie sah, wie viel mehr du für ihn gewährt hast, als sie mit ihren gewohnten Bitten und armen Tränen seufzen zu erreichen vermochte. Liebe Zuhörer, wir spüren, die Mutter Monika hat mehr bekommen, als sie erbeten hat. Und das ist auch die Erfahrung unseres Glaubens, unseres Lebens. Und dass Gott immer Reiche beschenkt. Mehr, als wir ausdenken oder erbitten können, dass er nicht nur ein Christ geworden ist, sondern auch noch viel mehr. Das hat Augustinus hier bekannt, dass die Mutter Monika Gott gepriesen hat. Über das Bitten hinaus hat Gott sie wunderbar erhört. Jetzt kommen wir ganz kurz noch zum Buch Monika, ein eigenes kleines Büchlein innerhalb dieser Konfession des Augustinus. Ein kurzer Bericht von ihrer Jugend. Er sagt, ich bin nichts übergehen, was deine Dienerin betrifft, die mich im Fleische trug, damit ich ins Zeitliche, und im Herzen trug, damit ich ins ewige Licht geboren würde. Also sie hat ihn im Fleische und im Geiste getragen und geboren und gleichsam wiedergeboren. Sie ist streng erzogen worden, und Augustinus bekennt, dass es nicht so sehr die Mama war, die die Mutter Monika streng erzogen hat, dass eine Magd, eine Dienerin im Hause war und die ganz gläubig und ganz streng und ganz fromm war. Und es berichtet er eine Anekdote, dass sie immer wieder die Mutter Monika in der Jugend als Kind in den Keller durfte, um ein bisschen Wein zu holen. Und da hat sie anfangs genippt, weil sie eben keck war und jugendlich war und alles probieren wollte. Und dann ist sie gleichsam der Trunksucht verfallen. Und immer wieder, wenn sie Wein holen sollte und durfte, hat sie immer mehr getrunken davon. Und eines Tages ging eine Magd mit ihr hinunter und hat sie ganz scharf angefahren und hat gesagt, du bist eine Säuferin. Diese vom scharfen Stachel durchbohrt, erkannte ihr Vergehen, verurteilte es auf der Stelle und legte diese Schwäche ab. Und jetzt sagt Augustinus, die erzürnte Magd wollte ihre junge Herrin beleidigen, nicht bessern. Darum hat sie es heimlich getan. Aber Gott hat diesen scharfen Vorwurf genommen, um die junge Mutter Monika zu bekehren. Und sie hat nie mehr über den Durst getrunken und hat sich da ganz enthaltsam verhalten. Ein kurzes Wort zu ihrer Gartenliebe. Viele wissen, dass sie, die keusch und nüchtern erzogen ward und durch dich, den Eltern unterwürfig, sie wurde einem Mann übergeben und sie diente ihm. Sie hat versucht, ihn für dich zu gewinnen. Jetzt ein ganz starkes Wort. Seine eheliche Untreue ertrug sie so, dass sie nie darüber, ob ein Zerwürfnis mit ihm hatte. Sie hat ihm nie darüber Vorhaltung gemacht, dass es zum Streit kam. Sie hat es lieber demütig ertragen. Und er war zornig. Er war jetzt zornig. Sie hat ihn ausgehalten und sie war sanftmütig wie ein Lamm. Und es kommt noch ein anderer Wesenzug, dass sie andere Frauen, die auch einen jähzornigen Mann hatten, die kamen oft zu der Mutter Monika und haben sich beklagt und beschwert. Was hat sie gemacht? Sie hat sie ermutigt, sie hat sie getröstet, sie hat sie ermahnt, sie sollen ihrem Mann untertan sein. Der Ehevertrag sagt das so, dass der Mann Haupt sei über die Frau, und sie hat davon geschwiegen, dass ihr Mann noch viel jähzorniger war als die Frauen, die zu ihr kamen, um sich zu beschweren. Und diese Frauen wussten, dass dieser Patrizius ein ganz jähzorniger Mann war. Also eine wunderbare Eigenschaft dieser Mutter Monika, die eheliche Untreue, schweigend ausgehalten und den Jähzorn ertragen und andere ermahnt, ihren Mann sanftmütig und gütig auszuhalten. Und viele Frauen hat sie untereinander versöhnt, und sie hat nur das weitererzählt, was der Versöhnung gedient hat, und die Schwäche des einen dem anderen weitererzählt und zur Feuer in die Mühlen oder Öl in das Feuer geschickt. Also eine wunderbare Wesenzug. Und, sagt Augustinus, sie war Dienerin aller. Sie brachte ihren Mann am Ende seines Lebens zum Glauben und bedauerte nicht, was sie dafür erduldet hatte. Sie war in Wahrheit die Magd deiner Diener. Und wer immer sie kannte, fand Anlass, sie vielfach zu loben und darin dich zu ehren und zu leben. Also man sah ihre Frömmigkeit und hat Gott gelobt. Jetzt noch ein wunderbares Lob von Augustinus, denn man spürte deine Gegenwart in ihrem Herzen. Sie erzog ihre Söhne so, dass sie immer neu in Wehen um sie lag, so oft sie sah, dass sie von dir abwichen. Immer neu, wie Paulus, Geburtswehen um die drei Söhne, drei Kinder gelitten, immer wenn sie sah, dass sie von den Wegen des Glaubens abgingen. Jetzt noch ein kleines Wort zur Beschauung in Ostia, da wo sie dann gestorben ist in Rom, dieser Hafen von Rom. Sie hat sich am Ende ihres Lebens mit Augustinus über den Himmel unterhalten. Wir wissen, dass er ein Gottsucher war, zuerst sinnliche Freuden, sinnliche irdische Schönheit gesucht hat, dann die überirdische. Und er konnte mit seiner Mutter Monika über diese gemeinsame Sehnsucht nach Gott, nach dem Ewigen, nach dem Wahren, nach dem Schönen reden. Am Ende ihres Lebens. Sie sind vom Sinnlichen zum Geistigen übergestiegen und haben sich überlegt, was das denn sei, ewig leben. Denn sie wussten, alles Geschaffene ist nicht ewig. Was wäre mit deinem Wort vergleichbar? Und sie sind zum Schweigen gekommen. Und sie sagten, wenn die Seele einmal zum Schweigen kommt, dann würden alle Dinge sagen, wir haben nicht uns selbst gemacht, er hat uns gemacht. Was wäre das ewige Leben? Darüber haben sich in Ostia unterhalten. Und es war ihnen, als wenn alle Dinge zu ihnen sprechen würden und alle Dinge, die geschaffen sind, ihnen sagen würden, die Einladung Jesu, komm, nimm teil an der Freude deines Herrn. Darüber haben sich unterhalten, nicht über den Weh und den Schmerz des Todes oder der möglichen Trennung, sondern über die ewigen Dinge, über die ewigen Freuden hat sie sich mit ihrem Sohn unterhalten. Und dann kamen die Todesahnungen, dass sie gemerkt hat, jetzt geht's dem Ende zu. Und als dann der Augustinus bekehrt war, Priester und Bischof war, dann hat sie gesagt, meine Hoffnung in dieser Welt, die ist aufgezehrt. Eines nur ließ mich wünschen, noch etwas länger zu leben. Dich, ehe ich stürbe, als katholischen Christen zu sehen. Überreich hat Gott mir's gewährt. Ich darf dich als seinen Diener sehen, der nun sogar auch das Erdenglück preisgegeben hat. Was tue ich noch hier? So hat Augustinus über die letzten Dinge von seiner Mutter Monika geschrieben. Was soll ich noch hier? Wenn du Gott gefunden hast, dann ist mein Leben beendet wie beim Greisen Simeon. Und jetzt noch ein paar Worte über ihren Tod und ihre letzten Worte zu ihren Kindern. Danach kam Fieber, ein Ohnmachtsanfall, dann kam sie wieder zu sich und der Bruder hat gemeint, Mama, was machen wir denn, wenn du hier stirbst in Rom und in Afrika liegt der Papa Patricius? Dann sagt sie klein bisschen vorwurfsvoll, hör doch, was er sagt, dann zu uns beiden, begrabt diesen Leib wo immer. Macht euch seinetwegen keinerlei Sorge. Ich habe nur eine Bitte, dass ihr am Altar meiner des Herrn gedenkt, wo auch immer ihr seid. Als sie dies so gut sie noch konnte erklärt hatte, verstummte sie. Die Krankheit verschlimmerte sich, sie litt zunehmend. Die Kinder hatten Besorgnis, dass Vater und Mutter, die doch einträchtig im Leben waren, auch im Tode beieinander sein sollten. Freunde hatten sie auch darauf angesprochen. Sie aber sagte, nichts ist von Gott fern. Man braucht nicht zu fürchten, dass man am Ende der Welt nicht wüsste, wohin er mich erwecken soll. Das gilt auch für die, die keinen Ort haben, wo man den lieben Menschen, den Sohn, den Papa oder die Kinder betrauen kann, wo man sie beerdigen kann oder Menschen, die sich verbrennen lassen und sich in alle Winde zerstreuen. Sie ist wie eine Kirchenlehrerin. Sie sagt, nichts ist von Gott fern. Man braucht nicht zu fürchten, dass er, der Herr der Welt, am Ende der Welt nicht wüsste, wohin er mich erwecken soll. So wurde dann am 9. Tag ihrer Krankheit, in ihrem 56. Jahr, im 33. meines Lebens, ihre gottverbundene, edle Seele von ihrem Leibe gelöst. Ein wenig Musik.
Hier bei Radio Horeb und Radio Maria sprechen wir über die heilige Monika. Pater Stefan Frank aus dem Kloster Waghäusel ist bei uns zu Gast.
Ja, liebe Zuhörer, Geheimnis der Fürbitte. Viel vermag das inständige Gebet eines Gerechten. Jetzt haben wir gehört, dass sie gestorben ist, die Mutter Monika. Selig die Trauernden, sie werden getröstet werden. Jetzt kommt noch auch etwas ganz Besonderes, dass Augustinus, als an die Mama gestorben war, wo es heißt, er hat ihr die Augen zugedrückt. Sein Sohn Adeodatus hat laut aufgeweint und er, der große Mann und Kirchenlehrer, hat nicht gewagt, den Tränen freien Lauf zu lassen. Er hat gemeint, ich darf diese Mama nicht beweinen. Das tun die Heiden. Wir sollen da nicht trauen wie die, die keine Hoffnung haben. Und er hat sich mit aller Gewalt verboten zu weinen und diesen inneren Regungen Lauf zu lassen. Und das hat er lange ausgehalten, aber nicht ewig. Aber meine Mutter starb weder elend noch starb sie ganz. Aber er hat nicht gewagt, wirklich diesen Tränen Raum zu geben. Und hat gemeint, das tat man als Christ nicht. Also Gott möchte uns da Mut machen. Und was hat er alles getan? Er hat bei der Beerdigung, bei der Heiligen Messe, das heißt auch bei den Gebeten, bei der Darbringung des Opfers, bei der Beerdigung, weinte ich nicht. Er nahm ein Bad, wie die Kriegen sich ein Bad nehmen, und hat gemeint, jetzt schwitzt das alles heraus, jetzt wird das besser. Aber auch das hat ihm keinen inneren Frieden gegeben. Und dann nach einigen wenigen Stunden. Da kam dann diese Lösung und Erlösung, die ihm Gott auch geschenkt hat. Und auf einmal durfte ich weinen über sie und für sie, über mich und für mich. Ich ließ den verhaltenen Tränen freien Lauf. Mochten sie nun strömen, wie sie wollten. Ein Flussbett unter meinem Herzen, das darauf ruhen konnte. Dort war nichts weiter als dein Gehör, nicht das eines Menschen, der meinen Tränen hochmütige Deutung gegeben hätte. Also es waren demütige, schlichte Tränen, und Gott hat sie gegeben und Gott hat sie gehört. Er hat sie in Freude verwandelt. Jetzt noch den letzten kleinen Abschnitt über das Gebet für die Eltern. Er spricht also dann Lob und sagt, ja, was habe ich für eine wunderbare Mama gehabt. Aber er sagt auch am Anfang, wenn ich meine Mutter lobe, was lobe ich dann anderes als die Gnade, die du ihr geschenkt hast. Also das Lob der Monika ist das Lob Gottes, so wie auch die Bekenntnisse des Augustinus Lob Gottes sind, ob seiner Verfehlungen und seines langen Weges. Und er sagt, ich weiß, dass meine Mutter Barmherzigkeit geübt und von Herzen ihren Schuldnern ihre Schuld vergeben hat. Und sie würde nicht sagen, dass sie keine Sünde begangen hat. Augustinus schreibt über sie, sie würde nicht sagen, sie sei unschuldig. Sie würde nur sagen, die Schulden sei ihr von dem vergeben worden, dem niemand erstatten kann, was er ohne etwas zu schulden für uns erstattet. Also wir können ihm nur zurückerstatten, was er uns zuerst gegeben hat. Und er lobt sie auch ob ihre Einstellung, auch zum Sterben, zum Grab. Denn als der Tag ihrer Auflösung nahte, verlangte sie nicht einbalsamiert zu werden, kein erlesenes Grabmal etc., sondern nur, ihrer am Altar zu gedenken, dem zu dienen, sie keinen einzigen Tag unterlassen hatte. Sie hat keinen einzigen Tag unterlassen, für ihren Sohn zu beten. Jetzt hoffen wir, dass auch dieser heilige Sohn Augustinus auch keinen einzigen Tag in seinem Leben es unterlassen hat, für diese Mama zu danken und zu beten oder die Mütter für ihre Kinder und so weiter. Also wir spüren, und der Patricius und die Mutter Monika waren dann im Himmel vereint, und Augustinus sagt, ich habe das aufgeschrieben, auch als Lob für meine Mama, für den Papa, der sich bekehrt hat, damit durch die Leser, durch sie, die Zuhörer auf dem Radio Horeb, der Dank, der Lob, die Fürbitte für meine Mama und für mich vervielfältigt werde. In diesem Sinne schließt dieses kleine Büchlein Monika innerhalb des Buches der Bekenntnisse des heiligen Augustinus. Vielleicht für den Anfang so viel bisher über das Geheimnis der Fürbitte, über das Geheimnis der Mutter Monika und der Bekehrung ihres Sohnes und das Geheimnis ihrer vielen Tränen.
Sie hören die Sendung Spiritualität bei Radio Horeb, und auch die Zuhörer von Radio Maria sind mit dabei. Es geht heute um die Tagesheilige, die heilige Monika, die 387 gestorben ist. Heute ist ihr Gedenktag, dazu diese Sendung mit Pater Stefan aus dem Kloster Waghäusel. Pater Stefan, Sie werden ja in der Seelsorge sicher auch oft mit diesem Problem konfrontiert werden. Mütter, die zu Ihnen kommen, sich Sorgen um ihre Kinder machen. Was geben Sie da so als geistlichen Ratschlag mit?
Ich denke, wenn Leute auch zum Beispiel in der Beichte oder wenn sie sagen, ich bete, dass mein Sohn oder meine Tochter oder mein Kind sich bekehrt, dann sage ich immer und denke auch an mich, zuerst müssen wir uns bekehren. Wenn jemand kommt und sagt, oh, die müssen sich bekehren, dann würde Jesus den Spieß umdrehen im Evangelium und sagen, zuerst müssen wir uns bekehren zur Liebe, zur Barmherzigkeit, zum Vertrauen und nicht meinen, die anderen zuerst bekehren zu müssen. Dass wir immer bei uns anfangen, dass wir Geduld haben und vertrauen, dass der Herrgott uns auch dadurch diese Schwierigkeit selber ändern möchte, dass wir uns ändern, bekehren und barmherzig gütiger werden, dass wir nicht nur fragen, warst du in der Kirche, gehst du in der Kirche, warst du mit der Beichten, dass wir bei uns anfangen und selber mehr gehen und beichten und kommunizieren und praktizieren und bessere Christen werden und das Kreuz besser tragen, dass die Freude ausstrahlt, dass man sieht, es ist schön, Christ zu sein, in die Kirche zu gehen und nicht mehr muss. Dass wir also in dem Sinn bei uns anfangen, bevor wir dann meinen, die anderen ändern zu müssen.
Also jeder sich an der eigenen Nase anfassen, oder? Ja, ist ja dann auch immer die Frage, warum eben die Kinder andere Wege gegangen sind, oder? Ich meine,
ist meistens anders, weil bei uns sind die meisten Menschen noch getauft. Die Mutter Monika hatte ja einen Taufbewerber. Und es ist aber nicht schlimm, wenn sich jemand sagt, ich trage mich ein als Taufbewerber. Es gibt auch Leute hier, die melden sich zur Taufe an und dann dürfen sie zum Beispiel nicht kommen nach Jahren. Das ist schon eine andere Sache, als wenn jemand getauft ist, gefirmt ist, zur Kommunion gegangen ist, der Kirche verheiratet ist oder war, oder sich ganz abgewandert von der Kirche. Das ist schon noch schmerzhaft und schwieriger, den wieder zurückzubekommen, als überhaupt ihn ganz hineinzuführen in das Geheimnis des Glaubens und der Kirche.
Also es war damals noch nicht so üblich, dass man sich die Kinder schon zur Taufe geführt hat, sondern eigentlich erst später, oder?
Ja gut, aber wir wissen, weil man immer wieder auch sagen muss, warum auch Kinder getauft werden. Das heißt, sie wurden gläubig, zum Beispiel bei der Lydia, sie wurden gläubig mit dem ganzen Haus. Und darum sagt die Kirche auch Ja zur Kindertaufe, weil das schon von Anfang der Fall war beim Hauptmann Cornelius oder bei der Popelin Lydia heißt, sie wurden gläubig mit dem ganzen Haus. Und von daher war das auch nicht unmöglich und unüblich, dass ein ganzes Haus mit Anhang und Gesindel, in Anführungszeichen, mit denen sich bekehrt hat.
Mhm. Ja. Wir haben hier bei Radio Horeb jetzt Frau Babicek aus Regensburg zurzeit. Hält sie sich dort auf in der Leitung. Grüß Gott.
Grüß Gott. Grüß Gott, Herr Pfarrer.
Grüß Gott, Frau Babicek.
Ja, ich wollte mich ganz kurz vorstellen. Ich bin Pfarrhaushälterin gewesen, bin jetzt im Renten,
schön,
als Rentnerin. Und ich sehe jetzt einfach meine momentane Aufgabe als geistige Mutter auch für Priester zu beten, weil die brauchen es wirklich viel, wenn man verlangt immer oder man möchte immer bloß fordern und fordern, sondern man muss von sich aus zuerst mal selber was geben. Dann kann man über jemanden kritisieren. Und ich sehe auch die geistige Mutterschaft in den Pfarreien. Ich habe das dann vorher auch so gemacht mit den Kindern, die bei mir im Unterricht waren. Und wie Sie vorhin auch gesagt haben, die anderen Mütter, dass man einfach diese Kinder, dass mein Kind auch so wird. Und ich bin auch an Ihrer Seite, dass man zuerst selber sich bekehren muss.
Also, ja.
Ja.
Und schön, ja.
Ich wollte einfach sagen, dass es ganz, ganz wichtig ist, auch diese, ob das jetzt im Ordensstand ist oder nicht Verheiratete und so. Ja, man kann so viel Gutes tun und die geistige Mutterschaft übernehmen.
Ja. Gut, ich danke Ihnen sehr, Frau Babicek.
Ich danke Ihnen auch,
Vater. Und ich wollte es aber nicht zu sehr verengen, dass man dann nur noch an die Mütter denkt, die einen Pfarrer und Priester haben oder Ordensleute, sondern erstmal allgemein.
Ja,
und darum habe ich das weniger erwähnt. Aber sehr vielen Dank, weil es ist auch uns ganz wichtig, auch hier in Waaghäus, um die geistige Mutterschaft zu beten. Sie kommt auch von Rom, ist gewollt, dass wir die Priester unterstützen und dass wir eigentlich durch die Taufe alle Geistige sein sollen. Wenn wir die Mutter Monika betrachtet haben, dann sehen wir auch, was für eine geistige Person das war.
Ja, ich habe das so gemeint, weil wo ich vorher noch Pfarrhaushälterin war in der Gemeinde und da hat man auch sehr viel für die Mütter, also die
Mütter beten für ihre Kinder oder Väter beten für ihre Kinder. Gibt es auch hier bei uns in der Gegend einen Wahlpfarrer, wo das immer wieder auch praktiziert wird.
Ja, ganz genau.
Eine Woche, eine Stunde im Monat.
Ja, gut, vielen Dank.
Schönen Dank auf den Anruf.
Alles Gute.
Danke.
Gottes Segen. Thank you, gut.
Danke für den Anruf.
Bitte.
Ja, vielleicht fragen sich jetzt einige, was versteht man denn da unter geistlicher Mutterschaft?
Gut, Geist. Die Haushälterin wird sicher ledig sein. Und dass wir spüren, dass wir als Getaufte Geistige sind, nicht weltliche Menschen und nicht aus Fleisch, nur aus Fleisch und Blut, sondern dass wir Getaufte sind und Geistige sind. Man sagt aus den Briefen Geistliche. Und dass wir spüren, dass wir eine geistliche Verantwortung füreinander haben. Und gemeint ist nicht auch, dass ich wie eine geistige Patenschaft, wenn man dran denkt, was ist denn ein Pate für ein Patenkind? Muss ich nur abends mal ein Geschenk an Weihnachten geben? Oder hat es auch eine geistige Aufgabe zu beten, ein Vorbild zu sein und solche Dinge? Und wenn das die Paten wahrnehmen, ja, dann wissen sie, was das heißt, für jemanden im Gebet eintreten, im Glauben eintreten und im Opfer eintreten oder auch Sühne leisten, solche Dinge, dass wir spüren, wir haben nicht nur eine leibliche, sondern auch eine geistige Verantwortung füreinander. Ist selbstverständlich, wenn irgendwo ein Papa stirbt, dass er an andere einspringen muss oder wenn eine Mama alleinerziehend ist, dass man helfen muss, aber auch im geistigen Bereich, dass es da eine Hilfe braucht, die ihm entspricht, nicht nur die Eheleute, sondern auch im geistigen Bereich und für Priester, für Ordensleute, aber auch für Neffen, für Nichten, für unsere Patenkinder oder wenn ich Firmenhelfer werde, ja, eine Firmenpatenschaft, dass wir spüren, da geht es auch um geistige Mutterschaft, dass ich für den anderen geistig eintrete, um Geburtswehen zu leiden, wie der Monika gesagt hat, und heiliger Paulus, bis Christus in ihm immer mehr Gestalt gewinnt, bis er ein immer besserer Christ wird und das heiligt auch mich.
Wir haben einige Hörer in der Leitung. Frau Büchler aus Moosburg, grüß Gott.
Ja, grüß Gott. Ja, ich wollte mich bedanken für den Vortrag und mich spricht die Mutter Monika auch sehr an als Mutter von zwei Söhnen. Also sind mittlerweile jetzt schon, der zweite ist jetzt auch 18 geworden und der andere 21. Und was mir jetzt auch sehr geholfen hat, weil sie gesagt haben, vor allem einfach beten für die Kinder. Und es hilft oft gar nichts, dieselbe Leier immer wieder runterzulassen, weil es einfach nicht hilft, weil die Ohren vorher schon zumachen und auch vom Kirchgehen, das hilft auch nicht viel, wenn man das, ich sage halt, wenn man wieder machen, Kreuzzeichen oder beten ein Stoßgebet oder ja, so, das ja. Kann ich mir nicht verpassen, ja, aber ja. Das muss man nicht immer wieder sagen.
Ja, ich habe auch an diesen Bischof gedacht, der dann unwillig gleichsam gesagt hat, ein Kind soll Tränen nicht verloren, aber der gesagt hat, lassen Sie den die Freiheit, den Studieren zu lesen, zu suchen. Wer sucht, der findet, der wird finden, weil er selber am eigenen Leib die Erfahrung gemacht hat, dass er zuerst bei den Manichäen gelesen, studiert hat und praktiziert hat und dann das wieder weggelegt hat. Also das hat mich auch sehr, sehr angesprochen. Nicht nur sein Satz, der gottgewollt war und prophetisch war, sondern auch sein Ratschlag vorher. Der war für mich auch sehr wertvoll.
Ja, danke für den Anruf, Frau Büchler.
Ja, bitteschön.
Ja, wiederhören. Wir haben eine Hörerin aus München in der Leitung, Frau Köck. Grüß Gott.
Ja, grüß Gott, hier ist Köck. Ja. Ich wollte sagen, ich habe das ein Buch gelesen von Carlo Cremona, Biografie von Augustinus. Aha. Und das ist so ein tolles Buch. Ja. Und da habe ich auch noch festgestellt, man sagt immer, die Mutter Monika war mit der Lebensgefährtin von ihm bös. Das stimmt nicht, dass die bös war. Die Lebensgefährtin ist selber, wie der Augustinus sich so verändert hat, hat sie ihren Sohn im Augustinus gelassen und der Mutter, der Oma, und ist dann selber in ein Kloster gegangen und hat dort gebüßt, also nicht als Nonne, sondern mitgebüßt. Ja, 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 ja. Und sie war ja eine Getaufte. Und die hat wirklich ehrlich den Augustinus geliebt. Also
viele Jahre.
Einsatzfähige Frau. Er konnte ja sie nicht heiraten, weil sie niederen Standes war. Und das hat auch die Monika gewusst, also sonst wäre das bestimmt eine gute Ehe geworden. Dann, was mir aufgefallen ist in dem Buch, ich habe es zweimal gelesen, dass der Augustinus genau das Gegenteil seines Vaters war, überhaupt nicht jähzornig, total gütig, also gütig zu allen. Er hatte ja damals auch noch mit anderen Sekten sich rumschlagen, wie die Arianer, die Pelagianer, die Donatisten, alle, das steht alles in dem Buch und das habe ich mal rausgeschrieben. Das war so interessant. Und der war mit denen so nett, der hat mit denen geredet, liebevoll. Und haben auch viele sich da auf seine Seite geschlagen. Also nur durch Güte und Liebe. Das muss man wirklich. Und da habe ich nämlich parallel, hatte ich das Buch von der Hildegard von Bingen Mystik gelesen. Und die war genauso. Die war auch so liebevoll mit allen. Und was noch aufgefallen ist, dass der Augustinus hat nie allein gelebt. Er hat gesagt, er hat immer in der Gemeinschaft gelebt.
Immer. Ja, ja.
Und war als Bischof dann in seiner Gemeinschaft bei seinen Augustinern. Das hat mir einfach auch sehr gut gefallen.
Ja,
vielen Dank, Frau Köck.
Dankeschön.
Alles Gute. Ja. Wir haben noch eine Hörerin in der Leitung. Eigentlich ist die Zeit schon rum. Vielleicht können wir es noch kurz fassen. Frau Züssig aus Gneuss. Ja. Hallo, grüß Gott.
Hallo. Grüß Gott. Pater Stefan, folgendes. Ich habe eine Freundin, die heißt Monika, die hat heute Darmstag.
Schön.
Die ist auch psychisch krank, wie ich auch. Und die ist zurzeit im Krankenhaus. Die hat so viel gebetet, dass sie ganz erschöpft war. Da habe ich gesagt, ich bete für dich. Du hörst jetzt mal einen kurzen Augenblick auf zu beten, damit du dich wieder erholst. Und die ist jetzt wieder auf dem Weg zur Besserung und wird bald entlassen. Und die ist so lieb zu mir. Das ist so eine liebe Freundin. Und morgen hat Schwester Aurelia Namenstag, Aurelius Augustinus. Und das ist eine Ordensschwester, die ist bettlägerig und die ist meine gute Freundin. Und am Sonntag besuche ich die mit der Gitarre und mit einer Freundin.
War sehr Freude.
Und dann spielen wir ihr was vor.
Gut. Auch der Gesundheit, nicht nur das Beten, gell?
Ja. Vielleicht schließen wir es am Schluss jetzt alle in den Schlusssegen mit ein. Die Zeit ist jetzt schon vorbei. Schön. Alles Gute Ihnen, Frau Züssig.
Danke. Ja, danke, Frau Kohl. Segne, Herr, auch jetzt diese Zuhörer und auch bei die doch anrufen wollten und schenke uns auch morgen das flammende Herz des eigenen Augustinus, seine Güte und Liebe und Geduld und schenke auch besonders auch den Müttern, Großmüttern, auch den geistigen Müttern deinen besonderen Schutz und Segen. Alles verdanke ich meiner Mutter, hat einmal Augustinus gesagt. Dazu segne sie der Vater, der Sohn und der Heilige Geist.
Amen.
Gelobt sei Jesus Christus.
In Ewigkeit. Amen. Und Ihnen dann noch einen schönen Festtag, Pater Stefan, in
Dankeschön.
Ihrer Gemeinschaft.
Danke, Gott, danke.
Ja, danke. Alle, die diese Sendung noch einmal hören wollen, das ist natürlich möglich. Sie können wie immer eine CD bei Radio Horeb bestellen oder diejenigen, die Internet haben. Sie können auch auf unsere Homepage gehen unter www.horeb.org. Alles Gute und dass Sie die Hoffnung nie aufgeben, das wünscht Ihnen Marion Kuhl.